Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, guten Abend. Bei der Schwimm-WM in Südkorea haben die Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock und Rob Muffels die ersten Medaillen für das deutsche Team geholt. Nach 10 Kilometern unter freiem Himmel schlug Wellbrock als erster, Muffels als dritter an. Lars Becker berichtet.
In einem faszinierenden Rennen im Hafenbecken von Yeosu rang Wellbrock im Schlussspurt den Franzosen Marc-Antoine Olivier nieder.
Das hat wahnsinnig weh. Also das sind Schmerzen, die kann man gar nicht beschreiben. Die kann man als Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, auch nicht nachvollziehen. Einfach die Hölle. Ja, es ist Hammer. Also wirklich unbeschreiblich. Ich kann das gar nicht in Worte fassen.
Direkt dahinter schlug Rob Muffels als Dritter an. Bronze und darüber hinaus die ersehnte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio.
Ich bin überglücklich. Also Olympische Spiele, das war immer mein Traum. Vor 4 Jahren habe ich es leider verpasst. Dass es jetzt im zweiten Anlauf geklappt hat, das ist eine mega Erleichterung, fast das perfekte Ende. Dass es Gold und Bronze ist, das ist kaum zu fassen.
Deutschland wird in Tokio als erste Nation überhaupt mit 4 Schwimmern vertreten sein. Ein überragender Einstand für den neuen DSV-Teamchef und Magdeburger Heimtrainer Bernd Berghahn. Gold und Bronze für seine Jungs. Ein ganz persönlicher Triumph.
Ja, da geht das Herz auf. Das ist dann ein Moment, wo du merkst, so, es passt alles, es ist alles gut. Fantastisch. Also da gar keine Ahnung, was ich sagen soll. Es ist einfach gut.
Ein glücklicher Teamchef Bernd Berghahn. Heute Nacht steht dann das 5 Kilometer Freiwasserrennen der Frauen an. Mit dabei unter anderem Vize-Europameisterin Leonie Beck. Bei der Tour de France konnten sich die Radprofis heute ausruhen. Auch der Führende in der Gesamtwertung, Julien Alaphilippe, nutzte den Ruhetag zur Regeneration. Der Franzose hatte auf den ersten 10 Etappen immer wieder attackiert und war so ins gelbe Trikot gefahren. Was nur möglich war, weil sein Team Quickstep ihn ließ. Tom Mustroff darüber, wie die Taktik der Teams den Fahrstil der einzelnen Fahrer beeinflusst.
Business as usual bei der Tour de France. 2 Profis vom Team Ineos, dem Nachfolgerennstall von Sky, liegen im Gesamtklassement vorn. Nur ein Mann noch liegt vor ihnen, Julien Alaphilippe. Der Franzose wird von den Briten aber nicht gefürchtet, sondern geschätzt.
Oh, brilliant.
Er ist brillant, absolut fantastisch. Er ist der Beste in der Welt in den Dingen, die er kann. Und er macht das weiter und es ist fantastisch, das zu beobachten.
Die Lobeshymne stammt von David Brailsford, dem Teamchef von Ineos. Das, was der Mann in Gelb besser kann als alle anderen, er kommt superschnell die kleineren Anstiege hoch. Auch Michał Kwiatkowski, einer der Fahrer im Team Ineos, ist von Alaphilippe begeistert.
Er ist ein super dynamischer Fahrer, der solche Berge liebt. Wenn man sich an Sanremo erinnert und an die anderen Klassiker, dort hat er einen enormen Punch und es ist sehr schwer, ihm zu folgen. In dieser Saison ist das besonders schwer auf diesen kleinen Anstieg.
Deshalb fürchtet man ihn bei Ineos auch nicht als Rivalen für das Gesamtklassement. In den Alpen und Pyrenäen wird Alaphilippe nicht standhalten. Dafür trainiert er auch nicht, weil er das Kalkulieren und Abwarten der Klassementfahrer einfach nicht schätzt. Selbst glaubt Julien Alaphilippe auch nicht, dass er das gelbe Trikot noch in Paris hat.
Ich denke, dieses Trikot ehrt den, der es trägt, und das macht mich auch glücklich. Aber ich werde nicht nur, weil ich es jetzt trage, die Tour de France gewinnen. Ich denke, es wird der gewinnen, der zu Beginn der Tour schon gute Form hatte, der aber immer noch frisch ist. Und das ist bei mir nicht der Fall.
Aufatmen also bei Ineos. Michał Kwiatkowski, der Helfer bei den Briten, hat ähnliche Qualitäten wie Alaphilippe. Der frühere Weltmeister setzt seine Klasse aber dazu ein, anderen zu helfen. Kwiatkowski.
Es gibt Tage, da fährt man auf Sieg und andere, an denen man für die anderen zu fahren hat. So ist das im Radsport. Wenn du das nicht verstehst, dann wirst du nie ein großer Kapitän werden. Das erfordert auch persönliche Opfer. Jeder im Team versteht das.
Alaphilippe liebt die Attacke. Einer wie er hätte beim Kalkulierer-Team Ineos gar keinen Platz, erläutert Brailsford.
Unser Team ist etwas anders aufgestellt. Wir sind hier fürs Gesamtklassement. Wir sind nicht auf Tagessiege aus. Und es ist fair zu sagen, dass er dort, wo er ist, besser aufgehoben ist, als er es bei uns wäre. Das ist sicher.
Das Team formt also auch den Fahrer, mit den Möglichkeiten, die es ihm gibt und denen, die die Teamtaktik ihm verwehrt. Alaphilippe ist nur so gut, weil sein Team D-König Quickstep ihm die Freiheiten gibt. Ineos hingegen will den Jackpot in Paris, mit Helfern, die auf die eigene Glorie verzichten.
Morgen beginnt dann die 2. Hälfte der Rundfahrt mit der 11. Etappe nach Toulouse. Die letzte Chance für Sprinter, bevor die Radprofis dann die Pyrenäen erklimmen müssen. Der CHIO in Aachen, das Weltfest des Pferdesports, ist der Fixpunkt für alle deutschen Reitsportfans. Jedes Jahr trifft sich dort die Elite des Reitens. Marc Eschweiler berichtet über die Eröffnungsfeier und das erste Springen.
Unter dem Motto Bienvenue la France ist der CHIO traditionell mit einer stimmungsvollen Feier vor fast 40.000 Zuschauern im Aachener Reitstadion eröffnet worden. Im Mittelpunkt der 90-minütigen Zeremonie stand die Pferdevielfalt des Partnerlandes Frankreich. Zuvor hatte mit Olivier Robert ausgerechnet ein Franzose das Eröffnungsspringen gewonnen. Als bester Deutscher ritt Markus Ehning auf Platz 3. Bis Sonntag werden beim CHIO insgesamt 360.000 Zuschauer erwartet und knapp 2,8 Millionen Euro Preisgeld verteilt. Höhepunkte sind der Nationenpreis der Springreiter am Donnerstag sowie die großen Preise von Aachen im Springen und der Dressur am Sonntag.
Am Rande des CHIO wurde über ein noch größeres sportliches Event diskutiert, die Olympischen Spiele. Denn die Initiative Rhein-Ruhr-City möchte die Spiele 2032 nach Nordrhein-Westfalen holen und setzt vor allem auf ein Schlagwort: Nachhaltigkeit. Moritz Küpper mit den Einzelheiten.
Demonstrierende Schüler, Großstädte, die den Klimanotstand ausrufen, drohende Fahrverbote für Dieselwagen. Das Grundrauschen in der Gesellschaft ist eindeutig und könnte sich auch auf eine potenzielle deutsche Olympiabewerbung auswirken.
Von Anfang an haben wir ja auf Nachhaltigkeit gesetzt. 90% der Sportler sind heute schon sozusagen wöchentlich, monatlich oder jährlich im Einsatz.
Sagt Michael Mronz, Kopf der Olympia-Initiative Rhein-Ruhr-City für die Spiele im Jahr 2032. Nach dem vergangenen Jahr hat Mronz nun erneut einen sogenannten Mobilitätskongress in Aachen organisiert.
Das Thema der vernetzten Mobilität wird der entscheidende Faktor sein, wie man eben die verschiedenen Verkehrsträger effizient und ökologisch und ökonomisch sinnvoll miteinander verbindet.
Wissenschaftlicher Kopf der Initiative ist Günther Schuh, Professor für Produktionssystematik an der RWTH Aachen und Erfinder eines mittlerweile serienmäßig für den Straßengebrauch produzierten Elektroautos. Er spricht in Aachen über zentral gelenkte, autonom fahrende Autos, horizontal fahrende Aufzüge oder über Fließbänder, die Menschen zu Bushaltestellen bringen. Er sieht in der nun großen Klimasensibilität eine Chance der Bewerbung.
Das, was die Städte jetzt zum Glück alle erkennen, was sie alles verbessern sollten, das braucht erstens Konvergenz, also Dinge, die zusammenpassen, die sich verstärken. Und zweitens braucht es eben einen Termin. Sonst kann man immer noch abwägen und abwarten. Das Coole an Olympischen Spielen für eine solche Region wäre, es hätte einen Fertigstellungstermin. Und der hat, glaube ich, eine ganz andere Wucht und führt zu einer Selbstdisziplinierung.
In Aachen, Bonn, Düsseldorf und auch in Köln ist in den letzten Wochen der sogenannte Klimanotstand ausgerufen worden. Alle vier sind, neben 10 weiteren Städten aus Nordrhein-Westfalen, wie beispielsweise Essen, Dortmund oder Gelsenkirchen, als Region Teil der Bewerbung. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel, SPD, ist überzeugt.
Wenn man gemeinsam so ein Projekt mit einem harten Aufschlag nach hinten macht, dann ist man erstens gezwungen, zusammenzuarbeiten und zweitens gibt es eine Zeitschiene, deren Ende klar definiert ist.
Nachhaltige Spiele, bleibende Infrastrukturprojekte, gedeckelte Kosten. Für Olympiaskeptiker sind dies Versprechen, die in der Vergangenheit, beispielsweise bei den jüngsten Spielen in Peking oder Rio de Janeiro, immer wieder enttäuscht wurden. Die Skepsis, auch in der deutschen Bevölkerung, ist daher groß.
Der Gigantismus ist da der falsche Weg,
sagt daher auch Marcel Philipp, CDU-Oberbürgermeister aus Aachen.
Wir brauchen intelligentere Konzepte und wenn man mal die große Überschrift nimmt, künstliche Intelligenz, Digitalisierung ist letztlich der Weg auch zu mehr Nachhaltigkeit, dann muss man das auch auf Großveranstaltungen übersetzen.
Und so die Akzeptanz in der Bevölkerung zurückgewinnen. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU jedenfalls glaubt daran.
Also wenn das finanziell nachhaltig ist, wenn das von den Sporteinrichtungen nachhaltig ist und wenn es sogar in den Verkehrssystemen die Klimaziele mitverfolgt und klimaneutral wird, dann ist, glaube ich, die Zustimmung in der Bevölkerung viel größer.
Meint NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im Beitrag von Moritz Küpper. In NRW sollte eigentlich auch die Hallenhockey-EM im Januar 2020 stattfinden, genauer gesagt in Krefeld. Aber weil sich die deutsche Mannschaft zeitgleich für Olympia vorbereiten wird und bei der EM hauptsächlich Nachwuchsspieler teilnehmen sollen, gab der Veranstalter das Turnier vor einigen Wochen zurück. Begründung: ohne die deutschen Topspieler sei es nicht möglich, in Krefeld die Halle voll zu kriegen. Der Deutsche Hockeybund hat nun aber einen neuen Ausdruck Austragungsort gefunden. Die EM soll jetzt in Berlin stattfinden. Und noch eine Meldung vom Fechten. Bei der WM in Budapest sind bereits 9 der 24 deutschen Athletinnen und Athleten in der Vorrunde ausgeschieden. Bei den Degenfechtern schaffte es nur Stefan Rhein eine Runde weiter. Bei den Florettfechterinnen sind mit Anne Sauer und Leonie Ebert 2 Deutsche unter den letzten 64. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.